Ich grüße euch auch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem Gottesdienst. Und ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, mit mir das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Wir wollen fortfahren, das Markus-Evangelium auszulegen. Und heute wollen wir die Verse 14 und 15 des ersten Kapitels gemeinsam betrachten. Markus Kapitel 1. Die Verse 14 und 15, hier heißt es in Gottes Wort: Nachdem aber Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Amen. Diejenigen unter euch, die gerne mal ins Stadion gehen, um sich ein Fußballspiel live anzuschauen, die benötigen eine Eintrittskarte, um in das Stadion hineinzukommen, nicht wahr? Diejenigen von euch, die vielleicht gerne ins Theater gehen oder sich ein Musical anschauen, brauchen eine Eintrittskarte, um in das Theater zu kommen und sich dieses Schauspiel anzuschauen. Es gibt Orte auf dieser Erde, in die wir nur mit einer Eintrittskarte hineinkommen können. Nun, genau so verhält es sich mit dem Reich Gottes. Nicht jeder kommt in das Reich Gottes. Nicht jeder kann in das Reich Gottes eintreten. Es sei denn, du hast eine Eintrittskarte in dieses Reich. Nicht jeder wird das Reich Gottes erben. Nicht jeder sogar, sagt Jesus selbst, der zu ihm sagen wird: Herr, Herr, wird in das Reich Gottes eintreten können. Es braucht eine Eintrittskarte in dieses Reich. Nun, genau um dieses Reich Gottes und um diese Eintrittskarte in dieses Reich geht es in unserem Text. Und es ist niemand Geringeres als unser Herr Jesus Christus, der von diesem Reich Gottes redet und der uns einlädt, in dieses Reich Gottes hineinzukommen und der uns auch zeigt, wie wir in dieses Reich hineinkommen können. Nun, nachdem Jesus Christus von Johannes dem Täufer in der Wüste getauft wurde, kam der Geist Gottes über ihn und salbte ihn. Und eine Stimme kam aus dem Himmel von Gott, dem Vater, der Jesus Christus als den Sohn Gottes und Messias bestätigte. Daraufhin trieb der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo Jesus vom Satan versucht wurde. Und er bestand diese Versuchungen und bewies damit, er ist das sündlose Lamm Gottes, das für die Sünde der Welt in diese Welt gekommen ist. Und nun berichtet Markus uns weiter, was danach passierte. Jesus kam und predigte das Evangelium. Also er selbst spricht nun diese frohe Botschaft aus. Und das Wort, das hier verwendet wird für Predigen, beschreibt etwas kundzutun, etwas bekannt zu machen, etwas laut auszurufen. Das heißt, Jesus Christus tritt nun öffentlich auf, der Sohn Gottes, um das Evangelium der rettenden Gnade Gottes bekannt zu machen, um das Evangelium der rettenden Gnade Gottes laut auszurufen, damit alle Menschen dieses Evangelium hören können. Jesus Christus ist gekommen, um dieses Evangelium zu predigen. Das lesen wir unter anderem in Kapitel 1, Vers 38, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt: Lasst uns woanders hingehen, in die nächsten Ortschaften. Wieso? Damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgesandt. Er ist der Gesalbte, der Sohn Gottes, der im Namen Gottes kommt, um das Evangelium zu predigen. Und weil die Worte aus dem Munde unseres Herrn Jesus von größter Bedeutung sind, für dich und für mich, wollen wir uns nun seinen Worten aufmerksam widmen, aufmerksam hören, was er uns zu sagen hat. Und der Text liefert uns, oder ich habe den Text gegliedert in drei Punkte. Der Text liefert uns drei wichtige Informationen über die Predigt von Jesus Christus. Die erste Information, die wir aus dem Text erarbeiten, ist die Zeit, in der Jesus anfing zu predigen. Die zweite Information ist der Ort, an dem Jesus anfing zu predigen. Und die dritte Information ist die Botschaft selbst, die Jesus anfing zu predigen. Und diese drei Informationen über die Predigt von Jesus wollen wir nun betrachten und erarbeiten und sehen, wie herrlich das Reich Gottes ist und wie du und ich in dieses Reich hineinkommen können. Nun lasst uns zur ersten Information gehen, die Zeit, in der Jesus anfing zu predigen. Hier heißt es in Vers 14a, nachdem aber Johannes überliefert worden war. Das ist der Zeitpunkt, an dem Jesus begann, öffentlich zu predigen, nachdem Johannes überliefert worden war. Und hier geht es um Johannes, den Täufer, um den es zuvor bereits schon ging. Johannes, der Täufer, der Wegbereiter von Jesus Christus. Derjenige, der in der Wüste aufgetreten ist, um den Weg des Herrn zu bereiten, um den Messias anzukündigen. Dieser Johannes, der den Messias selbst, Jesus Christus, getauft hat. Dieser Johannes wird nun überliefert. Und unmittelbar nach der Überlieferung von Johannes dem Täufer beginnt Jesus Christus öffentlich zu predigen. Das heißt, nachdem dieser große Prophet, von dem Jesus selbst sagt, es gab keinen größeren Propheten als Johannes dem Täufer, überliefert worden war, trat genau der auf, den der Johannes der Täufer angekündigt hat. Nachdem der große Prophet Johannes überliefert worden, trat der größere Prophet Jesus Christus auf. Johannes der Täufer musste in gewisser Weise von der Oberfläche des Wirkens weggehen, denn viele aus Jerusalem und Israel folgten Johannes nach, damit nun der Größere auf die Bildfläche treten kann und damit man ihm nun zuhört, was er uns zu sagen hat. Doch zwischen der Taufe von Jesus, als Johannes Jesus taufte, und der Überlieferung von Johannes dem Täufer liegt eine gewisse Zeitspanne dazwischen. Markus berichtet uns nichts von dieser Zeitspanne, was in dieser Zeitspanne passiert ist. Johannes, der Evangelist Johannes, beschreibt in seinem Evangelium in den Kapiteln 2 bis 4, was alles noch passiert ist, nachdem Jesus versucht wurde und bis Johannes der Täufer überliefert wurde. Man weiß es nicht genau, das kann ungefähr ein Jahr gewesen sein, in der Jesus anfing zu wirken in Judäa, das heißt im Süden von Israel. Aber Markus konzentriert sich gar nicht so sehr auf die Details, die Jesus in dieser Zeit gewirkt hat. Markus konzentriert sich vielmehr, um aufzuzeigen, wann Jesus anfing, laut zu predigen, wann er anfing, öffentlich zu wirken, wann er anfing, das Evangelium des Reiches zu verkündigen. Das ist der Fokus, den Markus setzen will. Und ich denke, er will hier einen ganz besonderen Fokus setzen. Er sagt hier nämlich, nachdem aber Johannes überliefert worden war. Und das Wort überliefert worden war, wurde in der griechischen Welt damals des Öfteren verwendet oder hauptsächlich dazu verwendet, um zu beschreiben, wenn ein Gefangener ins Gefängnis überliefert worden ist. Und dieses Ereignis wird uns in Markus Kapitel 6 näher beschrieben, wieso Johannes ins Gefängnis überliefert worden ist. Aber wenn wir dieses Wort überliefert im Markus-Evangelium näher betrachten, dann fällt uns auf, dass Markus genau dieses Wort insgesamt 20 Mal verwendet. Und in diesen 20 Mal, wo Markus dieses Wort überliefert verwendet, bezieht es sich meistens auf entweder Jesus Christus oder auf Gläubige, die aufgrund ihres Glaubens überliefert worden sind. Ein Beispiel, dieses Wort wird für Jesus verwendet, ganz häufig, wenn von seiner Überlieferung die Rede ist. Ein Vers wollen wir lesen aus Markus Kapitel 10, Vers 33. Markus Kapitel 10, Vers 33. Und dort kündigt Jesus seinen Jüngern an, dass er eines Tages überliefert wird. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Also hier wird uns in gewisser Weise beschrieben, Johannes der Täufer wird aufgrund seiner Treue zu Gott überliefert, und zwar dem König Herodes, der damals für das Gebiet Galiläa zuständig war. Er wird aufgrund seiner Treue überliefert, ins Gefängnis geworfen. Und hier wird sichtbar, dass Johannes der Täufer nicht nur dahingehend den Messias ankündigte, indem er ihn predigte, sondern indem er ihm sogar vorausging, das gleiche Schicksal zu erleiden. Johannes der Täufer erlitt das gleiche Schicksal wie Jesus Christus selbst. Und somit war Johannes der Täufer sogar ein Vorläufer von Jesus hinsichtlich des Schicksals, das Jesus eines Tages erleben wird. Jesus wird auch, genauso wie sein Vorläufer, überliefert werden, aufgrund deiner und meiner Sünde. Und so sehen wir, dass Markus deutlich machen will, wann begann Jesus sein öffentliches Wirken? Zu der Zeit, als Johannes überliefert wurde. Und damit wird deutlich, was ist eigentlich der Dienst und der Auftrag von Jesus? Er kam, um auch eines Tages überliefert zu werden. Und stellvertretend für deine und meine Sünde am Kreuz zu sterben. Dieses Wort gebraucht Markus aber auch immer wieder, um zu beschreiben, dass gläubige Christen aufgrund ihrer Treue und aufgrund ihres Glaubens überliefert werden. So erklärt Jesus nämlich in Markus Kapitel 13, Vers 9. Markus Kapitel 13, Vers 9. Dort warnt Jesus seine Jünger in der Endzeitrede. Ihr aber gebt Acht auf euch selbst. Sie werden euch in Synedrien und an Synagogen überliefern. Ihr werdet geschlagen und von Statthaltern und Königen gestellt werden, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Das heißt, auch gläubige Christen werden überliefert aufgrund ihres Glaubens. Und wir denken immer wieder an die Situation von den Lesern von Markus. Sie befanden sich in Rom unter der Zeit von Kaiser Nero. Sie wurden verfolgt, auch sie wurden überliefert. Und hier wird ihnen Hoffnung gegeben und hier wird ihnen gezeigt, Johannes der Täufer wurde überliefert, aber es hatte einen Sinn, denn nach ihm trat Jesus auf. Jesus wurde auch überliefert, aber es hatte einen Sinn, denn dadurch konnte er Menschen retten. Auch ihr werdet überliefert, glaubt, es hat einen Sinn. Es hat einen Sinn. Also hier, wann war der Zeitpunkt, an dem Jesus anfing, öffentlich zu predigen? Zu dem Zeitpunkt, an dem Johannes der Täufer von der Öffentlichkeit verschwand, als er überliefert wurde. Das ist die erste Information. Die zweite Information, der Ort, an dem Jesus anfing zu predigen. Hier heißt es, nachdem aber Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa. Der Ort, an dem Jesus anfing zu predigen, war Galiläa. Und jetzt achtet mal darauf. Jesus, sein öffentliches Predigen entgegen aller Erwartung, begann nicht in Jerusalem, bei der religiösen Elite. Es begann nicht bei den Pharisäern, dort, wo er bekannt werden könnte, dort, wo er Ruhm erben könnte. Er ging nicht nach Jerusalem, nein, er begann sein öffentliches Predigen an einem unbedeutenden Ort in Galiläa. Beziehungsweise das war eine Region, so wie der Rems-Murr-Kreis eine Region ist und Schorndorf im Rems-Murr-Kreis ist, so war Galiläa der Norden von Israel. Und dort gab es einzelne Städte, wir haben es in der Textlesung gelesen, dass Jesus sogar für eine Zeit in Kapernaum, das war in Galiläa, gewohnt hat. Und in dieser Gegend fing Jesus an zu predigen. Und wisst ihr, dieses Gebiet in Galiläa im Norden von Israel war dicht besiedelt von sowohl Heiden als auch Juden. Das galiläische Gebiet war bekannt für ihre Aufstände. Von dort kamen immer wieder diese Zeloten, jüdische Zeloten, die Aufstände gemacht haben, die dann von den Römern unterbunden werden sollten. Also Galiläa war bekannt für eine aufrührerische Gegend. Galiläa war bekannt für eine dunkle und düstere Gegend. Eine unangenehme, kriminelle Gegend. Auf Galiläa wurde von den Obersten in Israel verächtlich geschaut und über Galiläa wurde spöttisch geredet. Galiläa war kein angenehmer Ort. Wohin geht Jesus zu predigen? Nach Galiläa. Nach Galiläa. Und wisst ihr, das Herrliche ist, dass der Prophet Jesaja hunderte von Jahren zuvor genau das prophezeit hat, dass Galiläa dieser dunkle Ort ein Licht sehen wird. Wir haben es in Textlesungen in Matthäus 4 schon gelesen, aber ich möchte mit euch nochmals diesen Text lesen, weil es wunderbar aufzeigt, was hier eigentlich passiert. Matthäus Kapitel 4, ab Vers 12. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der sprach: Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis sitzt, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und im Schatten des Todes sitzen, Licht ist ihnen aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Dieses dunkle Gebiet, dieser dunkle Ort, Galiläa, hat ein Licht gesehen. Und dieses Licht war Jesus Christus selbst, der in dieses Gebiet kam. Er scheute sich nicht, in diese kriminelle, in diese dunkle und in diese verdorbene Gegend zu kommen, um ihnen das Evangelium zu predigen. Und wisst ihr, was das Herrliche ist? Dort, wo Gott das Licht seines Evangeliums hineinleuchten lässt, dort verändert sich alles. Dort verändert sich alles. Und dieses Gebiet Galiläa, wir werden es im Markus-Evangelium noch sehen, ist zu einem Licht geworden für die anderen Menschen. Hier kam Jesus und fing an zu predigen. Wir werden nächste Woche sehen, so Gott will, in Galiläa berufte Jesus die vier bekanntesten Jünger: Andreas, Petrus, Jakobus und Johannes. In Galiläa hatte Jesus seinen größten Erfolg. Dort haben die meisten Menschen zu ihm Zuflucht gesucht und sind ihm nachgefolgt. Galiläa ist auch der Ort, an dem Jesus Christus nach seiner Auferstehung sich mit seinen Jüngern ein letztes Mal versammelt hat und ihnen den Missionsbefehl gegeben hat. Das heißt, von Galiläa aus sind seine Jünger ausgesendet worden. Dieser dunkle Ort hat ein Licht gesehen. Alles hat sich verändert, als Jesus an diesen Ort kam. Und wisst ihr, im Grunde genommen ist Deutschland ein Galiläa. Ein dunkles Gebiet. Ein Ort, in dem man im Schatten des Todes sitzt. Deutschland ist ein dunkler Ort geworden, das das Licht des Evangeliums benötigt. Wir sehen es an der Politik, an dem Mainstream, an dem Gedankengut, das unsere Politik und unsere Schulen mittlerweile vertreten. Wir leben in einem dunklen Ort, wo es keine Hoffnung mehr gibt, wo es Chaos herrscht. Wir brauchen das Licht des Evangeliums. Aber auch der Rems-Murr-Kreis und auch Schorndorf ist eine Gegend, die in Finsternis sitzt. Und wenn auch dieses Gebiet das Speckgürtel genannt wird, wo es viele Kirchen gibt, so kommen wir hierher genau aus diesem Grund, weil wir glauben, dass es in vielen Kirchen nicht mehr dieses Evangelium gepredigt wird, nicht mehr dieses Licht des Evangeliums von Jesus Christus leuchtet. Und so kommen wir hierher, um dieses Licht des Evangeliums zu verkündigen. Aber lass mich dich persönlich fragen. Weg von Deutschland und weg von Schorndorf hin zu dir persönlich. Bist du jemand, der im Schatten sitzt, der in Dunkelheit sitzt? Bist du jemand, der im Schatten des Todes sitzt, der blind ist, der verloren ist? Lass mich dir sagen, diese Dunkelheit, in der du dich befindest, kann allein durch das Licht von Jesus Christus erleuchtet werden. Dieser Schatten des Todes, in dem du dich befindest, kann allein durch die lebensspendende Kraft von Jesus Christus besiegt werden. Und so brauchst du, genauso wie Galiläa, genauso wie Deutschland und genauso wie Schorndorf, brauchst auch du das Licht des Evangeliums, um dem kommenden Zorn zu entfliehen. Und nun wollen wir, nachdem wir gesehen haben, zu welcher Zeit Jesus anfing zu predigen, an welchem Ort er predigte, wollen wir sehen, welche Botschaft er predigte. Wir wollen das Licht sehen, das an diesen Ort gebracht wurde. Und so kommen wir zur dritten Information, die Botschaft, die Jesus predigte. Er kam nach Galiläa und predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Botschaft, die Jesus Christus verkündigte. Das ist die Botschaft, die die Propheten verkündigten. Und das ist die Botschaft, die die Apostel verkündigten. Und das ist die Botschaft, die auch wir heute verkündigen. Nun lasst uns näher darauf eingehen. Markus erklärt uns, dass Jesus das Evangelium des Reiches Gottes predigte. Wir haben bereits gesehen in der ersten Predigt, das Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Und zur Zeit des Alten Testaments und auch im Orient war dieses Wort, war dieser Begriff Evangelion bekannt. Und zwar meistens wurde dieser Begriff verwendet, wenn eine Schlacht gewonnen wurde und dann wurde ein Bote gesandt, um zum König zu kommen, um ihm diese frohe Botschaft, dieses Evangelium zu predigen. Wir haben gesiegt. Das heißt, dieses Wort war bekannt zur damaligen Zeit. Aber zur Zeit des Neuen Testaments und der ersten Gemeinde wurde dieser Begriff immer mehr dahingehend verwendet, wenn von dem Leben, dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus geredet wurde. Dann wurde von dem Evangelium, von dieser frohen Botschaft geredet. Wieso? Weil Gott den Sieg errungen hat durch seinen Sohn Jesus Christus über den Tod und über den Teufel und über die Sünde. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft. Jesus, der Same der Frau, hat dem Satan, der Schlange, den Kopf zertreten. Das ist die frohe Botschaft. Jesus Christus selbst ist das Evangelium. Er ist die frohe Botschaft. Und hier heißt es nun, er kam und er predigte das Evangelium des Reiches Gottes oder auch, das ist eigentlich ein Zusatz, der später hinzugefügt wurde. Eigentlich heißt es hier im Urtext, er predigte das Evangelium Gottes. Und damit ist gemeint, er predigte die Botschaft, die von Gott selbst kommt. Er predigte im Namen Gottes. Und der Inhalt bestand darin, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Die Zeit ist erfüllt, sagt Jesus zu seinen Zuhörern, zu den Juden, die ihm damals zuhörten. Er predigte das Reich Gottes. Und die Zeit für dieses Reich ist erfüllt. Und für die Juden damals war das Thema des Reiches Gottes kein unbekanntes Thema. Für uns ist es ein bisschen vielleicht weit weg, aber für die Juden damals war es kein unbekanntes Thema. Denn die Juden erwarteten einen Messias, der ein göttliches und gerechtes Reich aufbauen würde, in dem der Messias herrschen sollte. Sie erwarteten das Reich Gottes. Sie erwarteten einen König, der kommen soll, um über sie zu regieren. Diesen Gedanken finden wir in besonderer Weise ab dem Zeitpunkt, wo Gott sein Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit und sie in die Wüste hinausführt, um sie zu seinem Eigentumsvolk zu machen. Und dann lesen wir, nachdem das Volk Israel von den Ägyptern abgehauen ist und durch das Rote Meer gezogen ist und sie praktisch in gewisser Weise frei geworden sind von dieser Gefangenschaft, wie Mose und das ganze Volk Israel anfingen, ein Lied zu singen, wo es heißt, der Herr ist König, wird König sein für immer und ewig. Das lesen wir in 2. Mose 15, Vers 18. Er wird König sein. Sie bekannten ihren Gott als ihren König, ihren Herrscher. Und einige Kapitel später ruft Gott Mose, seinen Knecht, auf einen Berg und spricht folgende Worte zu Mose, die Mose dann wiederum dem Volk Gottes weitergeben sollte in 2. Mose 19, Vers 6. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das Volk Israel sollte Gottes Königtum, Gottes Königreich sein. Gott wollte ihr König sein und über sie herrschen. Und das tat er auch in gewisser Weise durch Könige, durch Repräsentanten, durch Saul, durch David, durch Salomo und so weiter und so fort. Aber all diese Könige haben versagt, sie hatten kein ewiges Königreich. Und so wartete Israel sehnsüchtig auf diesen verheißenen König, der ein ewiges Königreich aufbauen wird. Und von diesem Königreich spricht Jesus jetzt, es ist erfüllt. Die Zeit ist nahe gekommen. Dieses Reich, auf das ihr wartet, erfüllt sich vor euren Augen. Dieser König, auf den ihr wartet, steht vor euren Augen. Das heißt, mit der Erscheinung von Jesus Christus ist die Zeit des Königreiches Gottes eingetreten. Er ist die Erfüllung all der Prophetien des Alten Testaments. Das heißt, die Zeit des Wartens der Juden auf dieses Reich Gottes hat ein Ende genommen. Diesen Gedanken, dass in Jesus Christus dieses Reich Gottes zu ihnen gekommen ist, verdeutlicht Jesus, indem er dann noch zusätzlich sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und dieses Wort nahe gekommen beschreibt eher einen räumlichen als einen zeitlichen Aspekt. Also damit ist nicht gemeint, die Zeit ist jetzt erfüllt, in dem das Reich Gottes zu euch kommt, sondern ich selbst bin nun in Raum und Zeit zu euch gekommen und in mir ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist der Gedanke hinter dem Wort nahe gekommen. Er ist die Erfüllung. Die Zeit ist sowohl erfüllt, als auch das Reich Gottes ist in Raum und Zeit zu ihnen gekommen. Und nun erklärt Jesus ihnen, den Juden, wie sie in dieses Königreich hineinkommen können. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass jeder nun von den Juden zu diesem Reich gehört. Nein, Jesus erklärt zwei Bedingungen, wie die Juden damals und wie du und ich heute in dieses Reich hineinkommen können. Und zwar durch Buße und Glaube. Das ist die Bedingung. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und nun hör genau zu. Jesus spricht hier zwei Imperative aus. Ein Imperativ ist ein Befehl. Es ist keine Option. Kein vielleicht oder wenn. Es ist ein Befehl. Tu Buße und glaub an das Evangelium. Wisst ihr, wenn ein König seinem Untergebenen einen Befehl gibt, dann ist es keine Frage von vielleicht, wenn oder eine Option. Es ist ein Befehl und wenn du diesen Befehl nicht ausführst, dann wirst du Probleme bekommen. Jesus, der König der Könige, befiehlt dir und mir, Buße zu tun und zu glauben. Ansonsten werden wir dieses Königreich nicht erben. Nun, was bedeutet es ganz konkret, Buße zu tun und zu glauben? Wenn es ein Befehl ist, dem wir gehorchen müssen, was lautet es dann zu tun? Im griechischen Urtext heißt es eigentlich wörtlich, denkt um und glaubt an die frohe Botschaft. Buße zu tun bedeutet also umzudenken, aber das Wort kann auch mit Reue empfinden übersetzt werden. Buße zu tun bedeutet also oder bezieht sich sowohl als auf das Denken eines Menschen als auch auf die Empfindung eines Menschen. Sowohl das Denken wird angesprochen als auch die Empfindung eines Menschen wird angesprochen beim Buße tun. Verändere dein Denken im Hinblick auf deine Sünde, sodass du Reue, Scham und Ekel über deine Sünde empfindest. Das ist Buße zu tun. Du beginnst anders über dein Leben, über deine Sünde zu denken und du empfindest sogar anders über dein Leben. Die Dinge, die du einst liebtest, du verstehst auf einmal, dass sie böse sind, dass sie sich gegen einen heiligen Gott richten und du verstehst nicht nur, dass sich diese Dinge gegen einen heiligen Gott richten, du empfindest sogar Scham und Ekel über diese Sünde und du kehrst um von dieser Sünde. Das bedeutet es, Buße zu tun. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Bevor ich gläubig war, lebte ich in Sünde und in großer Gottlosigkeit. Und ich verlor damals, ich hatte eine Ausbildung, ich war Werkzeugmechaniker in der Ausbildung. Und während meiner Ausbildungszeit verlor ich oder musste ich meinen Führerschein abgeben wegen Drogenkonsum. Und mir war das unangenehm und ich wollte auch keine Probleme bekommen mit meinem Vorgesetzten. Und so log ich meinen Vorgesetzten an und ich sagte zu ihm, ich habe meinen Führerschein verloren aufgrund von Alkohol. Wisst ihr, ich habe all diese Dinge getan und ich hatte keine Scham. Ich hatte keine Reue. Ich hatte sogar Freude daran, diese Dinge zu tun. Als ich meinen Vorgesetzten angelogen habe, hatte ich überhaupt kein Problem und ich habe nicht einmal mit meinen Augen gezuckt, als ich ihn angelogen habe. Ich hatte keine Reue. Ich hatte kein anderes Denken. Ich habe diese Dinge getan. Nachdem ich mich bekehrt habe, hat Gott mein Denken verändert und ich habe verstanden, all diese Dinge, die ich getan habe, sie waren falsch. Sie haben sich sowohl gegen Gott gerichtet, wodurch ich seinen Zorn auf mich gezogen habe, sie haben sich aber auch gegen Menschen gerichtet. Und mein Denken hat sich verändert, aber auch meine Empfindungen haben sich verändert, dass ich Reue empfand. Und zudem kam noch dazu, dass ich diese Dinge in Ordnung bringen musste, die ich damals falsch gemacht habe. Und so ging ich zu meinem Chef und sagte zu ihm, ich habe dich angelogen. Ich habe meinen Führerschein nicht verloren aufgrund wegen Alkohol, sondern aufgrund wegen Drogen. Ich hoffe, das verdeutlicht ein wenig, was es bedeutet, Buße zu tun. Dein Denken wird verändert, deine Empfindungen werden verändert und du kehrst um von diesen Dingen. Buße zu tun bedeutet also ein Umdenken, ein Traurigsein über deine Sünde zu bekennen, deine Sünde zu hassen und dich von deiner Sünde abzuwenden. Aber jetzt hört gut zu. Buße zu tun alleine rettet dich nicht vor dem kommenden Zorn. Buße alleine, das heißt ein verändertes Denken und ein Hass gegen Sünde alleine rettet dich nicht vor Gottes Gericht. Losgelöst vom Glauben wird dich die Buße nicht retten. Buße und Glaube gehören zusammen. Denn Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße und Glaube gehören zusammen, um dieses Beispiel zu nehmen, vielleicht wie das Benzin zum Auto. Ohne Benzin kann ein Auto nicht fahren. Das Auto ist nutzlos. Aber Benzin ohne Auto ist genauso wenig nutzlos, genauso nutzlos. Es steht halt rum. Die beiden Dinge gehören zusammen, damit dieses Auto fährt. Buße alleine wird dich vor Gottes Gericht nicht retten. Sondern du musst auch glauben an Jesus Christus. Wisst ihr, Buße beschreibt in gewisser Weise, wovon man sich abwendet. Man wendet sich von der Sünde ab. Und Glaube beschreibt gleichzeitig, wohin man sich wendet. Man wendet sich zum Evangelium von Jesus Christus. Das heißt, wenn du einfach nur Buße tust und dich nur irgendwo wegwendest von deinen Sünden, wird dich das nicht retten. Du musst Buße tun und dich umkehren von deinen Sünden hin zu Jesus Christus und du musst ihn im Glauben ergreifen. Du musst dein ganzes Vertrauen auf die Person und auf das Werk von Jesus Christus setzen, um gerettet zu werden. Das ist die Bedingung, die Jesus hier stellt. Wenn Jesus hier sagt, glaubt an das Evangelium, wir haben gesehen, wer oder was ist das Evangelium? Das Evangelium ist Jesus Christus selbst. Das heißt, er verlangte von den Juden, glaubt an den Messias, glaubt an den Gesalbten. Es bedeutet für dich und für mich ganz konkret, an das Evangelium zu glauben, bedeutet, dein ganzes Vertrauen auf die Person und auf das Werk von Jesus Christus zu setzen, zu glauben, dass er der Messias ist, zu glauben, dass er der Sohn Gottes ist, zu glauben, dass er ein sündloses Leben auf dieser Erde lebte und am Kreuz dein und meine Sünde stellvertretend auf sich genommen hat und stellvertretend das Gericht Gottes, das jeden Sünder treffen sollte, an seinem Leib erfahren hat und er starb. Aber nach den 3 Tagen, in denen er im Grab gelegen ist, ist er von den Toten auferstanden und hat somit den Tod besiegt und somit die Sünde besiegt und ist somit ein vollkommener Erlöser. Das heißt es, an ihn zu glauben. Das heißt, Buße zu tun und zu glauben an das Evangelium bedeutet, deine Sünde zu bereuen, deine Sünde zu bekennen, dich abzuwenden von deiner Sünde und daran zu glauben, dass Jesus alles für dich vollbracht hat, damit deine Sünde vergeben werden kann. Und das fordert Jesus von dir und mir. Wisst ihr, das Erschreckende ist, Jesus predigte diese Botschaft zu den Juden. Und er sagte, meine lieben Freunde, das Reich Gottes ist gekommen. Das, was euch so lange verkündigt wurde, kommt, kommt in dieses Reich, tut Buße, glaubt, kommt. Der Großteil der Juden hat keine Buße getan. Sie haben nicht an ihn geglaubt, sie haben ihn verworfen, sie haben ihn überliefert und sie haben ihn getötet. Und weil der Großteil der Juden und vor allem die jüdische Elite, die Pharisäer, ihn verworfen haben, sagte Jesus, sprach Jesus dieses harte Urteil über sie aus in Matthäus 21, Vers 43. Das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die dessen Früchte bringen wird. Das sind harte Worte. Das sind ernste Worte. weil sie keine Buße getan haben, sondern weil sie ihn verworfen haben, wurde von ihnen das Reich Gottes genommen werden und einer anderen Nation gegeben. Und das ist auch gleichzeitig Gottes Gnade, denn diese anderen Nationen sind Menschen aus allen Völkern, zu denen du und ich gehören. Uns wird nun dieses Reich gegeben, nicht in der Weise, wie es die Juden erwarteten, sondern es ist ein geistliches Reich, ein unsichtbares Reich, ein Reich, das in dir und in mir wohnt, in gewisser Weise ein unsichtbares Reich, was in der Gemeinde von Jesus Christus herrscht. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Er regiert in der Gemeinde und sein Reich ist nun auf dieser Welt in und durch die Gemeinde und in und durch jeden Gläubigen. Und der Zugang in dieses Reich ist genau der gleiche wie damals, durch Buße und Glaube. So heißt es in Kolosser 1, Vers 13. Über Gott, den Vater, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir waren im Reich des Satans und Gott hat uns durch seine Gnade aus diesem Reich hinausgeholt und in das Reich seines Sohnes versetzt, in die Gemeinde. Und in dieses Reich gibt es eine Eintrittskarte, die da lautet: Tu Buße und glaub an das Evangelium. Lass mich dich heute Morgen fragen: Hast du diese Gnade Gottes in deinem Leben erfahren? Hast du diese Gnade Gottes in deinem Leben erfahren, dass dein Denken sich verändert hat? Und dass die Dinge, die du so selbstverständlich getan hast, ohne darüber nachzudenken und sogar geliebt hast, die Dinge, die dich zerstören, die sich gegen einen heiligen Gott richten und die sich gegen Menschen richten, diese sündigen Dinge in deinem Leben. Hast du diese Gnade erfahren, dass du verstehen durftest, all diese Dinge sind falsch und du empfindest Reue über diese Dinge? Und du hast diese Dinge vor Gott bekannt und vor den Menschen bekannt und du hast dich abgewendet von diesen Dingen und du durftest durch Gottes Gnade Jesus Christus im Glauben ergreifen, seine Gerechtigkeit im Glauben für dich in Anspruch nehmen. Hast du diese Gnade Gottes in deinem Leben erfahren? Und ich frage jeden in diesem Raum, auch wenn du denkst, du bist ein Christ, ist das eine Realität in deinem Leben gewesen und immer noch bis heute da? Die Errettung geschieht ein einziges Mal, indem wir Buße tun und glauben. Aber nun besteht unser Leben als Christen beständig darin, immer wieder neu umzukehren von unseren Sünden und Christus im Glauben zu ergreifen, unsere einzige Hoffnung für das ewige Leben. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir, nein, habe ich nicht getan und will ich auch nicht tun. Ich habe kein Interesse, ich will nicht Buße tun, ich liebe die Dinge, die ich tue. Dann lass mich dir sagen, Epheser 5, Vers 5, diese Dinge wisst und erkennt ihr, dass kein Hure und kein Unreiner oder Habsüchtiger oder ein Götzendiener da ist, dass er ein Erbteil hat an dem Reich Christi und Gottes. Du hast kein Erbe am Reich Gottes, wenn du nicht Buße tust über deine Sünde und glaubst an Jesus Christus. Vielleicht sagst du, okay, kein Problem, ich will gar nicht in dieses Reich kommen. Dann lass mich dir sagen, welches Reich dich erwarten wird. Offenbarung 21, Vers 8. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Huren und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern. Ihr Teil ist nicht das Reich Gottes. Ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Das erwartet jeden, der nicht Buße getan hat auf dieser Erde und an Jesus Christus gläubig geworden ist. Und so lass mich mit dir ringen. Und an Jesus statt zu dir rufen, tu Buße von deinen Sünden, kehr um von deinen Sünden und glaube an das Evangelium von Jesus Christus und du wirst errettet werden und du wirst dieses Erbe empfangen, das Reich Gottes. Wenn du aber dieses herrliche Gnadenwerk von dem Heiligen Geist in deinem Leben erfahren hast und Buße getan hast und an Jesus Christus gläubig geworden bist, wenn du von deinen Sünden umgekehrt bist und zu einem Kind Gottes wurdest, dann will ich dir nun abschließend zeigen, wie groß und herrlich und unbeschreiblich dieses Erbe ist, das dir gehört. Denn wir sind nun Söhne Gottes und als Söhne Gottes sind wir Erben Gottes und wir sind Erben seines Reiches und Miterben Christi. Zum Reich Gottes zu gehören beinhaltet sowohl gegenwärtige als zukünftige Segnungen. Gegenwärtig darfst du Vergebung deiner Sünden und Frieden mit Gott erfahren. Gegenwärtig darfst du den Schutz und die Fürsorge des allmächtigen Gottes in deinem Leben erfahren. Du bist ja in seinem Reich. Gegenwärtig darfst du vollkommene Erfüllung und Freude und auch wahren Sinn in deinem Leben erfahren. Wir sind ja leer und sind Suchende und Irrende, bis wir endlich gefunden haben in Jesus Christus, wonach unsere Seele sucht. Gegenwärtig darfst du eine lebendige Hoffnung haben, die über dieses Leben hinausgeht, dass selbst wenn wir sterben oder geliebte Menschen sterben, die an Jesus glauben, ewiges Leben haben. Gegenwärtig darfst du die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben erfahren, die dich immer wieder erneuert und heiligt. Wir sehen, wie viele Segnungen wir im Reich Gottes gegenwärtig haben, aber wisst ihr, wir erwarten auch ein zukünftiges Reich, in dem Jesus Christus wiederkommen wird, ein zweites Mal, um sein ewiges Reich aufzurichten. Und zu diesem Reich werden all die gehören, die Buße getan haben und glauben. Und wir werden mit Jesus Christus mitherrschen. Wir werden mit ihm mitherrschen in diesem Reich. So lesen wir in Offenbarung 5, Vers 10 über diejenigen, die durch das Blut des Lammes von ihren Sünden gewaschen wurden. Und du hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Wir werden gemeinsam mit Jesus Christus an seiner Seite über die Erde herrschen. Und zwar in alle Ewigkeit. Und es wird ein gerechtes Reich sein, ein Reich, in dem keine Sünde mehr sein wird, ein Reich, in dem kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird, ein Reich, in dem keine Krankheit mehr sein wird, ein Reich, in dem all die Gläubigen verherrlicht und neue Leiber empfangen haben, ein Reich, in dem Jesus Christus, der König aller Könige, sitzen wird und regieren wird und herrschen wird, und wir werden mit ihm auf Thronen sitzen und herrschen und regieren. Das ist die Zukunft, die all diejenigen erwartet, die jetzt schon zum Reich Gottes gehören. Und möge jeder in diesem Raum von sich behaupten können, er hat Buße getan und er glaubt an das Evangelium Jesus Christus. Möge jeder in diesem Raum dieses herrliche Reich Gottes jetzt schon als Erbe in gewisser Weise dabei sein und einst als Erbe empfangen. Möge Gott Gnade schenken, das Gehörte anzuwenden. Amen.